Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200 Kilo Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Wieso hast du fettige Füße?
Das sagst du doch immer.
Ah, du hast, du hast moiste Füße.
Okay, moist, aber nicht fettig.
Das ist was anderes. Fettig müsst ihr überprüfen, wüsste ich jetzt aber auch gar nicht warum. Warum solltest du fettige Füße haben?
Vielleicht, weil ich immer ins Fettnäpfchen trete.
Wow. Steht das in deiner Comedian-Ausbildung auf Seite 3 oder? Okay, also herzlich willkommen zum MTT-Podcast, Folge Nummer weiß der Basti. Ich habe es lange nicht mehr gesagt, ich habe mich mal wieder gefreut darauf.
Grüß Gott.
Was ist denn die Folgenummer?
343. Mhm. Oder so.
Irgendwas
in den 40ern.
Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Ich habe gerade eine Bowl African Cream gegessen. Von Löwenanteil.
Eine Bowl African.
Unserem Partner. Und habe mir die noch so ein bisschen gepimpt mit Creme Fraiche, bisschen Limette. Und jetzt kommt's. Sesamöl. Und natürlich mehr Salz, weil es ist ja immer so ganz moderat gesalzen, dass es niemanden auf den Schlips tritt. Es war köstlich.
Immer nachsalzen.
Es war wirklich köstlich. So, gerade dieses Sesamöl und dann weich gemacht, eben mit dem Creme Fraiche, das war echt sehr, sehr lecker. Leider hatte ich keine Kräuter mehr, also nichts Grünes drauf. Ich habe schon beim Rob geschaut, weil der hat eigentlich immer Basilikum dabei.
Eat your greens, Mann.
Wobei auch Basilikum nicht ganz so gut gepasst hätte. Also von dem her war es schon okay. Es war sehr, sehr lecker.
Was für Kräuter hättest du dir drüber gemacht?
Wenn ja, Koriander am liebsten.
Ja, macht Sinn.
Koriander passt da schon natürlich sehr, sehr gut. Also gerade auch durch das Sesamöl. Das passt eh gut zusammen. Aber auch Petersilie kann man immer nehmen natürlich.
Also Löwenanteil ist perfekt für ein bisschen Nachwürzen. Dann fühlt man sich wie ein Chefkoch oder Chefdruide.
Genau.
So. Und trotzdem musste man selber nicht viel kochen. Code MTMT für 10% auf alles für Löwenanteil.
Boah. Als Nachspeise gab es natürlich dann noch einen leckeren Eiweißriegel von unserem weiteren Freund und Partner.
Aber die Sache, du hattest den neuen, gell?
Ja.
Der ist halt auch wirklich sick.
Der ist schon echt sehr gesucht.
Head of Memes kam auch letztens und war so, hä? Was ist jetzt los? Und hat geschwärmt. Also Dark Chocolate Salted Almond. Mhm. Gesalzene Mantel.
Das ist schon echt sehr gut.
Das ist der neue Designer, aber der ist.
Die haben es eh schon mal gesagt. Also, das Beißgefühl ist gut, der Geschmack ist gut. Es ist echt sehr, sehr lecker. Das kann man auf jeden Fall machen.
Fudgy.
Dann noch ein Sip Coffee aus so einem Mark. Kann man das sagen? Mark war das gar nicht. Weil Mark hat ja schon eine gewisse Größe, oder?
Ist das kein Mark?
Ich weiß es nicht.
Das ist ein Tässchen.
Ja.
Mark. Shoutout Susa, danke für die für meine aktuelle Lieblingstasse. Nochmal an dieser Stelle auch.
Ich glaube, ich habe die kleinste von diesen
Susa. Ich habe ja auch extra Marks. So eine kleine, feine genommen. Mhm. Ich dachte, dann trinke ich vielleicht weniger Kaffee, wenn die Tasse kleiner ist. Mhm. Gibt ja auch immer so, weißt du, so Ernährungsberatung. Hey, du brauchst einfach kleinere Teller, dann isst du auch weniger. So habe ich das auch im Kaffee gemacht. Mhm. Hat nicht funktioniert, falls ihr euch gefragt habt.
Ich denke mir das beim Running Sushi auch immer. Die Teller sind ja auch so klein, müsst ihr ja weniger essen. Dann sind es doch 37, die ich dann leer esse.
Ja, aber die fahren ja auch immer quasi direkt in den Schlund rein.
Kann man nichts machen, gell?
Ich hätte mal wieder Bock auf Running Sushi. Habe ich letztens schon dran gedacht. Mal wieder ein paar Teller wegmachen, bis ich rausgeschmissen werde.
Das musstest du mit dem Jago machen, weil der Jago muss ja jetzt zunehmen. Ich muss abnehmen, der Jago muss zunehmen.
Ich frage ihn.
Wir wollen Gewicht tauschen, der Jago und ich. Shoutout Jago. So, du auf mein Gewicht, ich auf dein Gewicht.
Und, klappt das?
Ja, für mich safe.
Du musst ja nur schnipsen und schon hast du 5 Kilo weniger.
Für mich ist es kein Problem, aber für ihn wird es schon eine Herausforderung.
Ach. Als wäre zunehmende Herausforderung, Leute.
Ja, für den Jago schon, offensichtlich. Egal. Worüber ich heute sprechen wollen würde mit dir, ist so eine Facette an dir, die mir neuerdings auffällt. Und zwar, Leute.
Was, bist du dumm oder was?
Eigentlich ist es gar nicht lustig und eigentlich ist es gar nicht zum Lachen, aber es ist eine total natürliche Entwicklung, wie ich finde. Und ihr wisst ja, ich bin ja, warte mal. 23 Jahre älter als du? Nein, wie viele Jahre? Nein, 29.
29, ja.
Also, stimmt natürlich nicht. Das sind 15 Jahre. Um es mal jetzt realistisch irgendwie abzustecken, dass man Kontext für diesen Podcast auch hat. Du bist tatsächlich irgendwann Anfang der Woche oder Ende letzter Woche mal so ein bisschen zu mir gekommen oder in einem unserer Coffee Talks und hast tatsächlich deine Bulletproofness zum ersten Mal in deinem Leben, glaube ich, so ein bisschen in Frage gestellt. Ist dem wirklich so?
Ja, dem ist so. Ich mache gerade eine harte Zeit durch. Und das meine ich tatsächlich auch ernst. Mhm. Auch wenn ich gerade eigentlich gar nicht in so einem ernsten Mood bin.
Das ist doch vielleicht ganz gut.
Haben wir auch gestern drüber geredet.
Ja.
Im Biergarten. Ja, das macht ganz schön viel mit mir, dass ich irgendwie mir meine, also dass ich meine Unzerstörbarkeit und Unverwundbarkeit irgendwie gerade so ein bisschen einbüße gefühlt. Ja, ist auch interessant, wir haben da letztens erst eine, also es ist nicht so lange her, haben wir eine Folge drüber gemacht und da haben wir halt das Ganze aus deiner Perspektive beleuchtet. Mhm. Und jetzt bin ich hier auch auf einmal im Fragilo-Camp mit drin so ein bisschen.
Vielleicht können wir, also Fragilo Camp ist ja eh schon wieder so, get over it, man. Oder used to it. Vielleicht können wir mal ein bisschen Kontext geben für alle Leute, die ob deiner physischen Situation nicht so Bescheid wissen, wie alle, die halt frequently hier zuhören.
Also vorweg ist es Jammern auf hohem Niveau, ich weiß. So, ich weiß, da draußen gibt es Leute, die haben viel schwerwiegendere körperliche Probleme und so weiter. Ich jammer auf hohem Niveau, aber ich jammer jetzt trotzdem. Ich jammer nicht, ich schilder einfach, was los ist.
Du darfst auch jammern. Vollkommen in Ordnung.
Na, habe ich eigentlich auch gar keinen Bock.
Okay.
Was soll denn jammern? Was soll das bringen? Ich hab mich an der Schulter verletzt. Das ist jetzt schon wieder ein paar Monate her. Habe ich, glaube ich, im Podcast auch mal drüber geredet. Beim Bankdrücken, also halt wirklich akut, da hat halt irgendwas gepoppt. Irgendwas ist tatsächlich kaputt gegangen. So. Und wie ich halt so bin, habe ich halt gesagt, ach, das ist ja ein Kratzer, da mache ich einfach Reha und dann in ein paar Wochen ist es wieder weg. So, hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, war auch zwischenzeitlich eigentlich so gut wie weg, hat sich nur noch so in so ganz speziellen Positionen, habe ich das irgendwie noch gemerkt, dass da mal was war. So. Und dann ist es aber irgendwie wieder ein bisschen schlechter geworden und es ist gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie krass Schmerzen hätte oder so, aber ich merke, dass da was ist. So, und das nervt mich. Und ich spüre zum Beispiel meine Schulter einfach, wenn ich im Bett liege. So. Okay. So halt.
Yeah, well, that's new.
Und das ist halt was Neues und das bin ich nicht gewöhnt. Sowas kenne ich nicht. Ich habe mich ja auch, Leute, die den Podcast schon länger hören, wissen das. Ich weiß, ich nerv euch damit auch. Gerne mache ich das übrigens. Indem ich immer sage, dass ich halt unzerstörbar bin und dass ich der Wolverine bin und dass ich halt einfach übermenschliche Heilungskräfte habe. Die habe ich auch noch. Aber der Wolverine wird ja auch älter und dann wird der Heilungsfaktor, der verlangsamt sich ja nur, der verschwindet ja nicht einfach. Also ruhig bleiben erstmal. Und ich hatte dann aber auch irgendwie so eine Phase, wo ich einfach nicht so Bock auf Training hatte und so. Und ich habe jetzt die letzten 2 Wochen habe ich quasi einfach einen Reload gemacht, wenn man es so nennen will. Habe einfach mehr an irgendwie, habe wieder ein bisschen rumexperimentiert, bisschen Mobility-lastiger das Ganze gestaltet. Habe jetzt nicht schwere Gewichte bewegt insgesamt. Jetzt fahre ich dann noch in Urlaub, damit ich dann nach dem Urlaub zurückkomme und einfach richtig Bock auf Eisen und Training habe. Das war so ein bisschen mein Plan. Plus, ich habe hatte eine Achillessehnentendinopathie. Das ist so, ich habe so eine Problemseite, die linke Seite. Da hatte ich vor über einem Jahr die Plantarfasziitis. Da haben wir auch im Podcast ausführlich drüber gesprochen und so. Und das hat sich jetzt geäußert eben als so klassische ansatznahe Achillessehnentendinopathie. Das habe ich gerehabt, das ist inzwischen kein Problem mehr, also das ist weg, ich habe keine Schmerzen mehr. Trotzdem ist es halt zusammen mit dieser Schultergeschichte und hat einfach mich dazu gebracht, dass ich angefangen habe nachzudenken über diesen Scheiß und nachzudenken über meine Unverwundbarkeit, nachzudenken über die Vergänglichkeit, übers Älterwerden und das, was am schlimmsten für mich ist, ist, dass ich immer 100%iges Vertrauen in meinen Körper hatte. Immer. Selbst wenn ich einen Hexenschuss hatte, was so das Schlimmste war, was ich in den letzten Jahren hatte. Da war ich dann halt so, ja, ist jetzt gerade Arsch, aber in einer Woche mache ich wieder schweres Kreuzheben und alles ist wieder gut. Also selbst sowas hat mein Vertrauen nicht erschüttern können. Und jetzt fange ich eben an, so ein bisschen zu zweifeln und ich habe so ein bisschen das Vertrauen in meinen Körper verloren und das macht ganz schön viel mit mir. Also das ist, hat auch dafür gesorgt, dass ich teilweise nicht so gut drauf war in letzter Zeit. So viel zum Hintergrund. Mhm. Also das ist das eigentliche Problem. Die Schulter ist, das ist, wie gesagt, das ist auch nicht schlimm. Das Problem ist, dass ich auf einmal anfange, das Vertrauen in mein System zu hinterfragen.
Ja, und zu Recht, wie ich finde. Ich finde das Beispiel mit der, mit dem Hexenschuss, mit der Lumbalgie, was auch immer, das hinkt so ein bisschen. Weil ich finde, das kann man nicht vergleichen. Weil so eine Thematik, wie du in der Achillessehne und in der Schulter hast, das ist einfach eine andere Art von Problem. So.
Auch die beiden sind ja jeweils auch nochmal sehr individuell zu betrachten.
Genau, also, genau, absolut. Aber ich, ganz ehrlich, ich habe dir ja schon meine Meinung dazu gesagt, ich finde es gut, dass du in eine Situation kommst, dass du anfängst, das zu hinterfragen.
Ja, ich finde es scheiße. Aber am Ende ist mir schon auch bewusst, dass es eine wichtige Learning Experience ist, die natürlich für das, was ich mache, beruflich auch durchaus wertvoll
und genau das wollte ich thematisieren. Ich denke einfach, dass es total schwierig ist für dich mit Dritten, also sprich mit Leuten, mit denen du arbeitest, ob jetzt online, offline, wie auch immer, diesen Aspekt der Fragestellung tatsächlich final nachvollziehen zu können. Also du kannst es theoretisch natürlich, logischerweise, aber dann auch wirklich praktisch erlebt zu wissen von deiner persönlichen Seite ist einfach ein unglaublicher Mehrwert für die Arbeit mit den Menschen.
Klar, bringt einen in eine Position, wo man einfach potenziell noch empathischer sein kann, sich noch besser in die Menschen reinversetzen kann. Ich meine, ich hatte gerade eben eine Session mit einem jungen Physiotherapeuten, der halt auch Rückenprobleme hat und dem so ein bisschen Sicherheit in bestimmten Bewegungen fehlt. Und mit dem habe ich genau darüber geredet. Da habe ich gesagt, so ja, das ist natürlich scheiße, aber als Therapeuten würde ich das so viel besser machen, gerade wenn du jetzt wenn du einen erfolgreichen Reha-Prozess einfach selbst durchläufst, dann ist es natürlich was dich als Therapeuten exponentiell viel besser machen kann, weil du ganz anders über diese Themen nachdenken kannst, weil du ganz anders dich in die Situation von einem anderen Menschen versetzen kannst. Ich war mal ein gutes Jahr lang mit extremen Rückenproblemen außer Gefecht gesetzt, aber das ist halt so lang her, das habe ich halt schon wieder vergessen. So, da war ich, ich glaube, noch nicht mal 20, da war ich irgendwie 18 oder 19. So, das war halt immer, das war so das Schlimmste, was ich mal hatte. Mhm. Das ist halt einfach so lang her, dass es mich überhaupt nicht mehr irgendwie, also das spielt überhaupt keine Rolle mehr inzwischen in meinem Denken. Ja.
Okay. Sollen wir mal inhaltlich darauf eingehen, wie du deine Sachen therapiert hast, in Anführungsstrichen? Oder ist das ohnehin schon ausreichend besprochen?
Nö, das können wir gerne machen.
Ich denke, dass das, also gerade auf die Schulter bezogen, ich glaube, dass wir Achillessehne, Plantarfaszie und so weiter haben wir in der Vergangenheit schon viel gesprochen. Wir verlinken es da oben oder irgendwo vielleicht.
Aber es ist halt schon eine ganz andere wieder Symptomatik, die ich auch ganz anders gerehabt habe.
Ja, also dann gehen wir da mal rein. Aber ich würde mich so ein bisschen auf die Schulter beziehen, weil ich glaube, die Schultersache ist ja für dich noch nebulöser als alles andere bisher. Und das ist ja, glaube ich, das, woran du am meisten zu knabbern hast.
Das ist ein bisschen das Problem, ja. Ich weiß, dass halt irgendwas passiert ist, dann hat es wehgetan und ich weiß halt nicht, was es ist. Bei einer Achillessehnen-Tendinopathie, da ist halt einfach so, da weiß ich, welche Struktur und dementsprechend kann ich mir dann auch einen sinnvollen Plan machen, habe ich auch gemacht, das Ganze zu rehabilitieren. So, das ist, finde ich, es ist relativ simpel, eine Tendinopathie zu therapieren. Mhm. Egal, ob es jetzt Achillessehne oder Patella oder Quadrizepssehne ist. So. Bei der Schulter ist halt, keine Ahnung, vielleicht habe ich mein Labrum verletzt, vielleicht ist irgendein Band angerissen, I don't know. Und das ist natürlich, die Ungewissheit ist ja bekanntermaßen das, was Leute auch immer mit am meisten fertig macht. Deswegen cravet man ja auch immer eine Diagnose und da können dann alle Probleme entstehen, die mit vermeintlichen Diagnosen einhergehen. So. Aber auch das verstehe ich, weil ich werde jetzt auch mal zu einem Arzt gehen. Alleine das. Ich gehe zu einem Orthopäden. Das ist schon, ich kann es nicht fassen.
Das wird dann einfach eine schöne Erfahrung.
Nein, irgendwie habe ich ja auch Bock drauf, ebenso als Lernerfahrung das zu machen. Aber es verstößt natürlich gegen mein stures Mindset von, wenn ich irgendwas habe, dann weiß ich alles und kann mich selber helfen in jeder Situation. So wie es halt über die letzten 10 Jahre halt einfach immer war.
Ja, es funktioniert so lange, bis es halt nicht mehr funktioniert.
Ja. Ja, keine Ahnung, was habe ich gemacht? Ich habe halt so nach Gefühl das Ganze gerehabt. Ich habe Sachen trainiert, die ich machen konnte, habe ich trainiert. Ich wusste, in welchen Positionen ich irgendwie noch eine Hemmung habe und wo ich nicht rein wollte. Die habe ich dann so wieder leicht nach und nach so ein bisschen mit reingebracht. Also gerade Schulterextension, da habe ich halt einfach gemerkt, so da gibt es so eine Blockade, also nicht eine physische, sondern eher eine neuronale Blockade, wenn du so willst. Da konnte ich einfach keine Kraft generieren, also einfach in einem Incline Curl habe ich dann immer so ein komisches Kompensationsmuster gehabt. Und da habe ich auch gemerkt, so in der Position von Schulterextension, da funktioniert es irgendwie noch nicht so ganz. Ich habe sogar das so weit gebracht, dass ich auch wieder gebencht habe. Also ich habe mich so, weil das war mein gedanklicher Prozess. Okay. Ich weiß, es ist ungeordnet, aber so ein Reha-Prozess ist für mich persönlich auch ungeordnet, weil ich mache das ja einfach nach Gefühl und habe mich nicht hingesetzt und einen genauen Plan aufgestellt. Aber mein Plan war, dass ich einfach Sachen macht, die mich wieder dahin bringen, dass ich die Bewegung schmerzfrei und sicher machen kann, in der ich mich verletzt habe. Mhm. Das ist, glaube ich, generell ein relativ sinnvoller Ansatz. So. Und ich war da auch. Also ich habe dann auch wieder 100 Kilo gebencht, so auf Reps. Und es hat sich okay angefühlt. Ich war aber noch nicht 100% safe. So, ich musste immer noch sehr vorsichtig sein. Ich musste die Exzentrik ganz aktiv kontrollieren und ich konnte nicht einfach das Gewicht durch die Gegend schmeißen, wie ich es halt wollte. So. Das hat mich schon ein bisschen abgefuckt. Aber trotzdem ging das. So, ich musste einfach ein bisschen mehr aktiv Spannung halten und so weiter und es hat funktioniert. Bis es halt dann irgendwann nicht mehr funktioniert hat und sich die Schulter irgendwie wieder gemeldet hat. Gut, ich habe dann auch wieder halt angefangen, mehr Basketball zu spielen, wo natürlich die Schulter involviert ist und so weiter. Das hat vielleicht das auch dann wieder so ein bisschen neu getriggert. So würde irgendwie Sinn machen. Aber, und das muss ich auch dazu sagen, die Schulter schränkt mich beim Basketball zero ein. Mhm. Also ich nehme das nicht eine Sekunde wahr, während ich spiele. So, sondern immer eben außerhalb in so komischen Situationen. Wie gesagt, die haben wir noch vor dem Niveau. Ja, und dann habe ich halt einfach, wie man es halt macht, Graded Exposure hin zu einem Ziel. Und das Ziel war für mich einfach Langhantelbankdrücken wieder mit einer ordentlichen Intensität. So, ich habe da teilweise einfach ich habe viel mit Tempo gearbeitet, eben langsam die Bewegung ausgeführt, mit sehr viel willentlich Spannung und Position halten. Ich habe mit einer kleinen Range of Motion angefangen und habe die Range of Motion dann vergrößert. Ich habe ein bisschen noch expliziter gearbeitet an so Sachen wie Schulterblattbewegung, also gerade so in Aufwärtsrotation, weil ich auch gemerkt habe, dass ich einfach so in der endgradigen Schulterflexion, da hat sich so ein bisschen eng angefühlt. Beziehungsweise fühlt sich immer noch so ein bisschen eng an, als hätte ich da einfach nicht so den gleichen Raum im Gelenk wie auf der linken Seite. Dementsprechend habe ich da mit so ein paar Y-Raises zum Beispiel und noch so ein paar anderen Bewegungen da halt auch dran gearbeitet. Also halt einfach mir überlegt, okay, wo hakt's? Und dann da graduell immer mehr Range, immer mehr Intensität reingebracht und so weiter. Also so wie grundsätzlich eine Reha halt funktionieren sollte, denke ich mal, nach Prinzipien der Progression und unter dem oder vor dem Hintergrund von Graded Exposure.
Und auch unter dem Hintergrund von Sidesnet Deppert.
Ja. So. Nicht zu schnell zu viel machen und so weiter.
Das heißt, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Das heißt, du kamst an einen Punkt, wo dann wieder mehr ging, um dann jetzt wieder an einem Punkt zu sein, wo wieder weniger geht.
Ja.
Vielleicht, also wirklich faktisch, aber auch, was dir jetzt aufgezeigt wird, ist, und ich finde, das ist ja immer das für mich Fatale, wenn mein gedanklicher Prozess, also so die Arbeitshypothese, die ich mir zurechtlege für ein biomechanisches Problem oder strukturell, wie auch immer, wenn ich das verfolge und es wird erstmal besser und ich denke, ja, okay.
I'm a genius.
Ja, nicht unbedingt genius, aber es ist tatsächlich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. um dann zu sehen, okay, es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann gibt es ja zwei Möglichkeiten, meiner Meinung nach. Erstens, die Arbeitshypothese war falsch oder nicht ausreichend richtig. Und oder, muss man ja sagen, eine Struktur ist doch so massiv oder eben mehr beschädigt, dass dieser Weg nicht ausreicht.
Und dritte Option, der Prozess an sich, aufbauend auf deine Arbeitshypothese, war nicht optimal gestaltet, gesteuert und
ja,
so, oder?
Das meinte ich ja mit erstens und vielleicht einfach so, dann ist einfach so der Aspekt der Zeit vielleicht auch noch dabei, Zeit und Ungeduld.
Ja.
Das ist natürlich auch ein massiver Faktor.
Und das ist ja auch so, weißt du, da habe ich zum Beispiel auch noch einen Bene jetzt um mich rum und dem seine Geschichte, so was der eben so über die letzten Monate erlebt hat. Und da fängst du dann irgendwie, das triggert natürlich noch mehr. Mhm. So, der sich auch verletzt hat, es dann rehaben wollte und es hat irgendwie nicht hingehauen und hat er sich eine Diagnose geholt und es ist quasi rausgekommen, du hättest es nicht versuchen sollen, vielleicht selber zu rehaben, was natürlich auch eine Schelle erstmal ist.
Absolut.
So, und das ist, auch wenn ich in einer ganz anderen Situation bin und ich in meiner individuellen Situation bin, lässt einen sowas natürlich nicht kalt. So. Genauso wie mich nicht kalt gelassen hat, dass ich wegen meiner Achillessehnenproblematik wieder mehr halt Achillessehnen-Sachen studiert habe und dann auch noch NBA-Playoffs waren, wo sich so viele Menschen die Achillessehne gerissen haben und ich mir das sogar auch noch genau angeschaut habe mit x Slow-Mo-Videos, um diesen Verletzungsmechanismus zu studieren und so. Und dann sitzt du da so und schaust dir so an, wie sich andere Leute beim Basketballspielen die Achillessehne reißen. Du selber hast eine Sehne, die anscheinend nicht 100% gesund ist. So.
Und spielst den gleichen Sport.
Das hat schon auch was mit mir gemacht.
Ja, klar.
Also das trägt alles zu diesem Verlust an Vertrauen. Dazu trägt es bei.
Mhm.
Ja.
Naja, total. Puh. Tell me about it.
Und es ist ja in der Arbeit mit Menschen ist es ja extrem wichtig, also dass uns als Coaches und Therapeuten erstmal bewusst ist, was für eine große Rolle eben Sicherheit und Vertrauen spielen in so einem Prozess. Und dass es manchmal nur in den riesigsten Anführungszeichen überhaupt nur darum geht.
Mhm.
Aber wenn es keinen strukturellen Schaden gibt und so weiter, und ja, wir wissen ja, wie komplex Schmerz ist, so beeinflusst von biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren, dann geht es ganz, ganz viel darum, wieder Sicherheit herzustellen, wieder Vertrauen ins eigene System zu gewinnen und so. Und da reicht halt eine gelernte Progressionsreihe an Übungen oder Übungsabläufen oder so halt nicht aus. Meistens zumindest nicht.
Mhm.
Und es ist so, also über die ganze jetzt, keine Ahnung, Biomechanik und so jetzt oder eben die Hypothese von meiner Schulter, da können wir gar nicht groß drüber reden, weil ich habe nicht wirklich eine.
Mhm.
So, da ist irgendwas, ich habe mir irgendwas verletzt, okay. Hab mich verlassen auf die Selbstheilungskräfte meines Körpers. That's basically it. Bei der Achillessehne können wir da ganz genau drüber reden. So, da habe ich, das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr strukturierter und auch sehr, sehr logischer Prozess, weil die Arbeitshypothese und die Ausgangslage halt relativ simpel ist.
Ja, weil es ja auch einfach eben, was wir vorhin schon gesagt haben, sind einfach zwei verschiedene Arten von Verletzung bzw. Degeneration.
Ja.
Eine ist eine akute Verletzung gewesen, die Achillessehne ist einfach ein Phänomen, das auftritt, weil der Körper sagt, nein, mach's mal anders.
Ich werde überlastet. Ja. Send help.
Ja, genau.
Ja. Aber jetzt bin ich gerade in so einer Phase. Ich werde bald wieder der überhebliche, unzerstörbare Quiz sein, der ich davor auch
war. Ja, und das solltest du auch wieder werden und der wirst du auch wieder, genau wie du es gerade sagst. It's just a matter of time.
Die Hybris kommt schon zurück.
Leute. Ja, und dann ist es auch so, das ist ja schön. Also diese Hybris, die wirst du auch noch lange aufrechterhalten können, glaube ich. Also halt so lange bist du, du wirst sie so lange aufrechterhalten, bis du dann in eine Phase erfährst, wo du dann die Dickbäuchigkeit anhäufst und dann wird sie dir egal sein. In der Zeit wird es nochmal ein Tal der Tränen geben, aber danach wirst du einfach wieder wie ein vielleicht so ein dicker Albatros auf deiner Veranda sitzen und dir anschauen, wie die Sardinen aufgetischt werden. und einen Mythos nach dem anderen. Wie viel? So 16 Mythos, oder?
Mindestens.
Pro Tag, meine ich jetzt.
Ja, die Folge höre ich mir in 10 Jahren nochmal an.
Ja. Also ich, tatsächlich wusste ich nicht, so die Ernsthaftigkeit, die du gerade uns alle hast zuteil werden lassen, die hatte ich gar nicht so empfunden. Aber es scheint nach dem gestrigen Gespräch, das ihr hattet, irgendwie so auf den Tisch gekommen zu sein, dass das doch noch mehr macht mit dir, als ich dachte.
Ja, meine, dir gegenüber heißt es jetzt vielleicht nicht so geäußert. Gut, gestern haben wir nochmal gequatscht. Gestern ist es auch irgendwie so, weißt du, so, die Celine hat mich gefragt, wie es mir geht. Und dann ist es so, dann habe ich dir halt so erzählt, wie es mir halt geht. Mhm. So, actually, nicht so gut, weil so und so und so. So, ich habe kleine Dellen und Kratzer in meiner Rüstung und ich dachte eigentlich, dass das gar nicht geht und so weiter. Aber ich habe halt auch einfach gemerkt, dass insgesamt meine Stimmung irgendwie nicht gut war in den letzten Tagen und keine Ahnung, ich habe nicht so gut geschlafen und so. Und dann habe ich halt irgendwann so eins und eins zusammengezählt und halt gecheckt, dass es halt daran liegt. So, eben. Ich musste selber erstmal checken, dass es mehr mit mir macht, als ich vielleicht mir am Anfang zugestanden habe. So. Ja.
Wann ist der Termin? Also dein bildgebendes Verfahren hast ja, du hast ja jetzt noch kein Bild von deiner Schulter gehabt.
Nee, ich habe noch kein Bild. Also ich hoffe, dass ich mit MRT-Bild zum Arzt gehe, so Mitte, Ende August.
Ah, okay.
Jetzt mache ich erstmal Urlaub. Du hast ja schon gesagt, der Basti hat es übrigens unabhängig von dir gestern auch nochmal gesagt. Jetzt bin ich erstmal im Urlaub. Eben, kann mir anschauen, wie die Sardinen aufgetischt werden und einen Mythos nach dem anderen zischen. Und danach wird es wahrscheinlich eh wieder gut sein. Mhm. Weil wenn Selbstheilungskräfte irgendwie mobilisiert und aktiviert werden, ja, dann wahrscheinlich im Griechenland-Urlaub. Alleine durch die ganzen Omega-3-Fettsäuren, die ich zu mir nehmen werde. Ja. Natürlich. Übers Mythos. also schauen wir mal.
Aber vielleicht. Das trinkst du mit Gurke, oder? Dass du auch genügend Proteine hast.
Klar.
Ja, okay.
Passt ja auch zum Design. Was mit,
passt voll gut,
mit ja. Grün und so, ja. Von daher schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Okay. Dann gehen wir mal doch kurz in die Achillessehne, weil das ist ja auch eine ewige Diskussion, die wir immer wieder führen und so. Und das ist, glaube ich, aber trotzdem ein sehr, sehr spannendes, interessantes Gespräch.
Ja, habe ich gestern auch lange mit dem Jago so im Training drüber philosophiert. So mache ich mir auch viele Gedanken drüber.
Ja, dann gib doch mal einen kurzen Recap von dem Gespräch mit dem Jago.
Also den Jago habe ich quasi gefragt, weil der wusste das auch noch, der weiß das schon länger, auch seit meiner Plantarfaszien-Geschichte, dass ich halt links nicht so gut in meine Endrange kommen in Plantarflexion. So, da fehlen mir, also es ist ein großer Unterschied. Wenn ich mit Körpergewichten Wadenheber mache, dann sieht man nix. Mhm. Dann habe ich quasi die gleiche Range rechts und links. Aber wenn ich das gegen Widerstand mache, dann fehlt mir eben Kraft in der Endrange auf der linken Seite. Mhm. Und ich habe ihn dann quasi halt so gefragt, so hey, denkst du, es ist wichtig, dass ich diese gleiche Kraft in der Endrange links wie rechts habe?
Und da will ich jetzt gleich mal kurz einhaken. Hast du selber festgestellt, dass wenn du es belädst, dass die Strategie, um in vermeintlich eine Endrange zu kommen, dann eine kompensatorische ist?
Nee, ich komme da gar nicht hin. Also ich kann auch nicht gescheit, also ich merke auch, dass meine Bewegungsstrategie links eine leicht andere ist als rechts, aber ich komme da gar nicht hin. Also ich komme auch nicht mit irgendeiner weirden Kompensation oder anderen Bewegungsstrategie in diese Endrange gegen einen gewissen Widerstand. Also irgendwann gibt es bestimmt einen Punkt, wo ich trotzdem noch Widerstand bewegen kann und in die Endrange komme. Aber ab diesem Punkt wird meine Range immer weiter runtergehen.
Also Endrange in Anführungsstrichen auch, weil es ja eh schon eine kompensatorische ist wahrscheinlich im Vergleich zur rechten Seite.
Ja, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also naja. Das ist jetzt nicht irgendwie total auffällig oder krass.
Naja, es ist ja auch nicht ein nicht geschultes Auge würde keinen Unterschied sehen wahrscheinlich.
Ja.
Siehst du,
das also ist zum Beispiel mein Calcaneus kommt halt links nicht so weit in Inversion wie rechts. Mhm. Und dann ist die Frage, komme ich deswegen nicht maximal in Plantarflexion, weil mein Calcaneus nicht gut rotieren kann? Mhm. Das wäre eine sinnvolle Arbeitshypothese.
Ja.
Das heißt, diesem Knochen Calcaneus fehlen Bewegungsoptionen. Und deswegen fehlt mir Kontrolle und Kraft in der Endrange. So. Man könnte aber auch sagen, ich komme nicht in die Endrange und deswegen invertiert mein Calcaneus nicht so viel. Also weißt du, da sind wir wieder bei so diesem Henne-Ei-Problem, was sich ja oft auftut, wenn man eben ein bisschen genauer hinschaut, wenn es um Bewegen geht. So, das war so ein bisschen die Frage. Und ob das quasi, weil ich habe jetzt keine Schmerzen mehr, ich habe es geschafft, die Sehne so zu loaden, dass sie sich anscheinend irgendwie angepasst hat und mir tut nichts mehr weh. Das ist ja erstmal bei einer Sehnenproblematik, geht es mir erstmal um diese Struktur, um dieses Sehnengewebe. Und Sehnen brauchen einfach schwere Last, so, und daran werden sie sich anpassen. Und deswegen beinhaltet jede gute Sehnenreha halt einfach schweres Loading. Das habe ich gemacht, auch spezifisch für meine Problematik, weil man muss unterscheiden bei Achillessehnen-Tendinopathien, ob der Schmerz unten am Fersenknochen, am Calcaneus ist oder in der Mitte von der Achillessehne.
So wie es bei mir ist.
Genau, das wäre ein anderes Loading. Weil ich kann theoretisch am meisten Last auf diesen Muskelsehnenkomplex Wade-Achillessehne bringen, wenn ich in maximaler Dorsalflexion bin. Da würde ich an deiner Stelle zum Beispiel meine Isos machen oder an deiner Stelle würde ich Wadenheber über die volle Range of Motion machen, auch mit einem tiefen Stretch, weil du da viel Kraft generieren kannst, dann fließt viel Kraft durch die Sehne und du kriegst einen guten Stimulus, an den sich die Sehne anpassen kann und was dann die Problematik heilt, wenn du so willst. Wenn der Schmerz unten ist, dann kann es sein, dass maximale Dorsalflexion Kompression auf diesen Bereich bringt, weil die Achillessehne ist ja dann quasi, liegt dann direkt auf dem Fersenknochen auf und da
wird maximal hingedrückt.
Genau, die wird maximal da dran gedrückt an den Knochen und dadurch passiert Kompression. Kompression ist erstmal nichts Negatives, das muss man erstmal wertfrei wahrnehmen. Aber wenn da ein Problem ist, dann kann diese Kompression diese Problematik noch weiter triggern. Deswegen habe ich meine Wadenheber aus der Neutralstellung in maximale, für mich maximal mögliche Plantarflexion gemacht. Es ist auch einigen Leuten zum Beispiel aufgefallen, die mir auf Instagram folgen, da gibt es ein paar aufmerksame Menschen, da haben wir gefragt, so, warum mache ich das? Ja, jetzt wisst ihr warum. So. Und dann habe ich noch weiter gedacht und dachte mir, hätte ich jetzt zum Beispiel ISOs gemacht, wie ich sie für meine Plantarfaszie und auch schon generell auch für meine Achillessehne gemacht habe, in maximaler Dorsalflexion mache, wenn ich da ISOs mache, dann haben die ISOs ja immer noch einen energetischen Effekt auf dieses Gewebe. Aber gleichzeitig sorge ich für mehr Kompression. Das heißt, ich kriege vielleicht einen energetischen Effekt, der diesen Schmerz tarnt, aber strukturell tue ich meiner Sehne damit eigentlich nichts Gutes, was voll der Mindfuck ist. So, als ich daran gedacht habe, war ich so, yo, fuck. Von daher wichtig zu unterscheiden, wo tut die Achillessehne weh und dann eben auch, was mache ich dafür? Plus, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte, eben fuck around to find out, ich habe einfach mal keine ISOs gemacht, sondern habe einfach nur dynamisch Wadenheber gemacht. Schwer. So. Also relativ schwer. Und es hat extrem gut geholfen. Also ich habe einfach mal die Plyos weggelassen, ich habe trotzdem weiter Basketball gespielt, gut nur einmal die Woche, aber trotzdem, das war mein Test Nummer eins, ob ich am Abend oder in der Nacht direkt nach dem Basketballtraining diese Steifheit und diesen Schmerz habe und am Morgen nach dem Basketballtraining, weil da ist es typischerweise am stärksten. Ist bei dir auch so, wenn du irgendeine dynamische Belastung hast?
Wenn es bei mir akut ist, also die Achillessehnen-Thematik, dann ist es so, dass wenn ich in der Früh aufstehe und lange Zeit, das hatten wir auch mal im Podcast, wo irgendwer sich maßlos darüber amüsiert hat, was ich da gesagt hat, glaube ich, oder? Weil diese Person einfach der Tiefe meiner Gedanken nicht folgen konnte. Aber dann stehe ich auf und dann ist mein Gelenk eingesteift, weil die Achillessehne einfach, ich weiß nicht, was er hat, so ein Swelling, I don't know, dass ich einfach das Gelenk nicht bewegen kann, also nicht schmerzfrei bewegen kann.
Genau, dann läuft man wie auf rohen Eiern und will quasi sein Sprunggelenk nicht bewegen und läuft so flat,
ganz genau,
flat-footed und so. Und es ist ja wahrscheinlich auch einer der Mechanismen oder vielleicht sogar der Mechanismus, dass halt Wasser in der Sehne ist. Also das ist ja gar nicht so falsch. Und das ist übrigens auch ganz interessant, so so diese Theorie, dass ISOs halt tatsächlich mechanisch das Wasser aus dieser Struktur pressen und du dadurch weniger Schmerzen hast, dadurch diesen analgetischen Effekt bekommst und so. Also es ist total spannend, auch so diese ganze Research rund um Sehnen, weil eben die Behandlung ist eigentlich sehr simpel, aber natürlich die, wenn man mal reinzoomt, was da physiologisch alles passiert und so, das ist immer noch Also deswegen forschen da ja auch sehr kluge Leute dran, weil wir es halt immer noch nicht wirklich verstehen. Aber dieser Aspekt mit Wasser in der Sehne und so, das finde ich schon mal ganz spannend. Basti meinte auch mal so, hey, mach doch mal ISOs direkt nach dem Basketballspielen, so dass du quasi nach deiner Belastung das Wasser direkt rauspresst aus der Sehne und schau, ob das was bringt. So habe ich nicht gemacht, weil ich es nicht machen musste, weil ich dann quasi schon Erfolg hatte mit meiner Reha. Genau, das heißt, ich habe einfach, und es war wirklich nicht so deep. So, ich habe dreimal die Woche 4 Sätze schweres Wadenheben gemacht, zweimal mit gestrecktem Knie, zweimal mit gebeugtem Knie. Immer mit einer harten, willentlichen Peak-Contraction, die ich auch immer kurz gehalten habe. So, weil genau darum geht's eben, dass du einfach den, in dem Fall Wadenmuskel, maximal feuerst, damit der halt an der Sehne zieht. So, einfach runtergebrochen. Mhm. Und den Prozess habe ich...
Ja, sprich weiter, ich frage dich gleich.
Mhm. Ich habe mir auch gedacht, oder da kam auch eine Reaktion auf meine Story, so nach dem Motto, so ja, aber du weißt schon, dass in tiefer Dorsalflexion du viel stärker bist und das, deswegen solltest du quasi, also so impliziert, deine Calf Raises über eine Full Range of Motion machen. Und jetzt mal das ausgeklammert, worüber wir schon gesprochen haben, warum ich die nicht über die Full Range of Motion gemacht habe. Ich dachte mir dann, und das waren nur meine weiterführenden Gedanken, weil normalerweise würde man ja sagen so, okay, du machst erst Partial Range of Motion. Und dann ist aber natürlich die Progression, dass du Full Range of Motion machst. Und dann dachte ich mir so, muss ich mich jetzt dahin bringen, dass ich schwere Calf Raises über die volle Range of Motion mache? Ich glaube, nein. Mhm. So, weil ich habe ja mein Problem jetzt quasi gelöst. Warum muss ich diese Reha dann weiterführen zu so einem Standard, den ich... In einem anderen Fall würde ich sagen, ja, aber in meinem Fall bin ich so, hey, ich habe doch das Problem gelöst, also muss ich das doch eigentlich gar nicht machen. Es ist trotzdem sinnvoll, Wadenheben über die Full Range of Motion zu trainieren, aber das wäre dann für mich was anderes. Das wäre dann einfach nur so halt in meinen Trainingsplan eingebaut, damit ich halt brutal starke Waden kriege. Okay, aber es ist kein Muss in meinem Reha-Prozess, glaube ich nicht. Ja. Und ich glaube auch, dass eben alleine die Exposure, die ich ja regelmäßig bekomme, mein System findet sich ja ständig wieder in dieser Position von tiefer Dorsalflexion, wo sehr schnell sehr hohe Kräfte durch diese Struktur fließen im Basketball. So bei jedem Fallstep, bei jedem Antritt und so weiter wirken da sehr, sehr hohe Kräfte. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Trainingsstimulus, sondern es ist halt ein Test jedes Mal für die Sehne. So. Aber trotzdem ist es auch ein Stimulus. Und den habe ich ja eh durch meinen Sport. Und deswegen habe ich mich gefragt, okay, muss ich mich wirklich in diese Position auch im Training bringen oder passt es nicht, dass ich das quasi in meinem Sport sowieso habe?
Ja.
Ich weiß, es ist was ganz anderes, wenn ich jetzt Wadenheben mache versus einen Antritt, so die Geschwindigkeit ist eine ganz andere. Du kriegst eben nicht wirklich einen Stimulus auf die Sehne, sondern die Sehne wird eher getestet und so weiter und so weiter. Es war nur so ein Gedanke, den ich hatte, weil da ist, glaube ich, oft verfällt man dann in so ein standardisiertes Programm von wegen, okay, nach der Partial Range of Motion muss die Full Range of Motion kommen. So, ja, weiß ich nicht.
Ja, weiß ich auch nicht. Also ich gebe dir vollkommen recht.
Das und vielleicht trigger ich dadurch ja auch die Sache, die bei mir
das ist. Das ist so ein bisschen Problem Äpfel ist. Mit Birnen zu vergleichen, würde ich sagen. Also das, weißt du, was ich meine? Das eine hat mit dem anderen jetzt per se nicht unbedingt was zu tun. Ich würde eher die Frage stellen, und das ist, hast du jetzt gerade schon erwähnt, was ist denn in the first place das auslösende Element, warum es immer wieder dazu kommt?
Schnelles Loading. Also Basketball. Alles, was in diesem Kontext passiert, ist der Auslöser.
Mhm.
Da, wo halt einfach wirklich die sehr, sehr hohen Kräfte durch diese Struktur fließen.
Mhm.
Ja, genauso wie halt so, weißt du, der Auslöser für Jumper's Knee ist halt Springen. So, weil Sehnen halt in diesen Situationen sehr, sehr viel aushalten müssen.
Ja, das reicht mir aber nicht.
Ja, sag. Was denkst du?
Naja, ich meine, du weißt ja, worauf ich hinaus will. Also, was kann dein
Fuß... Ach so, ja, stimmt. Schmerz ist ja immer biopsychosozial. Also war es wahrscheinlich irgendwas Psychologisches oder Soziales. Oder?
Ja, genau. Du hast in schlechter Company, nein, in guter Company guten Obersten gegessen. Deswegen ist die Sehne jetzt wieder besser. Ja. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Also so, es ist jetzt nicht nur so, dass du quasi Wadenheber trainiert hast, sondern du versuchst deinem Fuß,
ach so, boah, ja, klar,
deinem Fuß ja auch viel Bewegungsoptionen zurückzugeben. oder?
Ja, was so halb gut klappt.
Ja, aber
das, und das ist, ja, ist auch ein Thema, über das ich gestern mit dem Jago zum Beispiel angeredet habe.
Aber das ist ja genau, also ja, führ uns da nochmal durch, weil ich, für mich ist das ja immer eine total wichtige Facette von diesen ganzen Gedanken.
Ja. Gut, die Art und Weise, wie viel Last auf diese Struktur wirkt und wie diese Struktur mit der Last umgeht, ist natürlich stark davon beeinflusst, wie sich dieser Komplex bewegt oder nicht bewegt. Mhm. Das heißt eben, ich weiß, dass ich zum Beispiel auf beiden Seiten nicht gut pronieren kann. Ich habe einen relativ steifen Fuß. Ich habe trotzdem sehr viel Range, zum Beispiel in Dorsalflexion. So, das heißt, es hält mich jetzt nicht davon ab, dass ich mein Knie weit über meine Zehen bekomme. Trotzdem kann mein Fuß nicht gut seine Form verändern. Und daran habe ich auch gearbeitet, mal wieder mit allen möglichen Varianten in dieser Phase. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht viel Verbesserung gesehen durch die Sachen, die ich gemacht habe. Ich habe nicht viel mehr Pronation gesehen. So.
Aber musst du das, das ist genau der Punkt, oder? Musst du die per se sehen können? Oder ist es was du, ohne darüber nachzudenken, mehr an Kapazität hast? Auf dem Spielfeld zum Beispiel auch? Und vielleicht dementsprechend dieses Swelling der Sehne weniger werden kann? Ich meine, das muss ja theoretisch genau der Thought Process sein, sonst müsstest du es alles ja gar nicht machen.
Kannst du es nochmal erklären?
Naja, du hast es gerade gesagt, du hast per se nicht gesehen, dass du irgendwie mehr Bewegungsoptionen in Pronation hättest. So. Das ist ein in einem Umfeld der kontrollierten Rahmenbedingungen, sprich im Gym, wo du explizit darauf achtest. Vielleicht ist es aber dennoch so, dass es quasi unter der Haube mehr Optionen gibt, die du gar nicht sehen kannst, vielleicht gar nicht spüren kannst, weil du bist ja vom Fühlen weit entfernt, das wissen wir ja alle.
Ich bin so ein krasser Fühler.
Aber vielleicht einfach mit dem Zugewinn an Bewegungsoptionen, zum Beispiel in Pronation oder in was auch immer in diesem Gelenkprozess komplex für dich wichtig ist, dann doch erweitert wurde und vielleicht, wenn du dem genauso Augenmerk schenkst wie schwere Wadenheber zu trainieren, dass dann letztendlich quasi das Outcome ein positives ist, was eben ein potenzielles Swelling deiner Achillessehne anbelangt. Nach Training, nach Basketballspielen.
Ich würde trotzdem erwarten, dass ich tatsächlich sehe und spüre, wenn sich da was verändert, in einem sehr kontrollierten Umfeld. Ob würde ich das sehen, würde ich auf einmal im Gym bei einem stehenden Pronationsdrill merken, ich kann hier besser pronieren, dann ist immer noch nicht gesagt, dass diese Pronation auch auf dem Spielfeld überträgt.
Eh nicht.
Also nicht gesagt, dass es irgendeinen Übertrag hat.
Na klar,
aber
nicht.
Natürlich ist es oft sinnvoll, dem Körper einfach diese Option zu geben. Mhm. So, hier, Körper, hast du die Option zu pronieren? Wenn du sie benutzen willst, benutz sie. Wenn nicht, dann nicht. So, so funktioniert übrigens ganz, ganz viel, was wir machen im Sinne von Bewegungsoptionen herstellen. So. Und der Körper, unser Bewegungssystem, wird es nutzen, wenn es benötigt ist. Mhm. So, da sind wir bei der Selbstorganisation, unendlichen Weisheit unseres Bewegungssystems. Aber ich bin einfach sehr, sehr festgefahren in meiner Strategie auf meine Füße bezogen. Mhm. Und wenn ich es nicht mal schaffe, in so einem kontrollierten Umfeld meinen Fuß zu pronieren, dann wird sich, glaube ich, auch nicht viel verändern auf dem Spielfeld. Und das ist jetzt, und das ist natürlich auch wieder eine grundsätzliche Frage, über die ich gestern mit dem Jago geredet habe. Er hat auch gemeint, er macht zum Beispiel inzwischen nicht mehr so viel den Pronation Drill und macht lieber andere Sachen, wo man quasi auch Pronation übt, aber direkt in einem funktionellen Kontext, wie einem Split Squat oder einem Hinge, auch unter Last und so weiter. Und meine Pronation funktioniert auch besser, wenn ich ein schweres Gewicht in der Hand habe, was mich halt in diese Pronation drückt. So, mein System ist es gewöhnt, mit viel externer Last umzugehen. Mhm. Also macht es auch für mich irgendwie Sinn, dass wenn ich nur mit Körpergewicht versuche, meinen Fuß zu pronieren, dass es nicht reicht. Genauso wie wenn ich einen Richtungswechsel habe oder einen Antritt habe oder irgendwas auf dem Basketballcourt mache, wo halt Geschwindigkeit da ist, wo die Kräfte viel höher sind, diese hohen Kräfte wahrscheinlich dazu führen, dass mein Fuß seine Form verändert. Was ich nicht habe, wenn ich so mit Körpergewicht mache.
AKA verändern wird, so.
Ja.
Aber glaubst du nicht, dass...
Und dann ist die Frage, so, weißt du, ist es, wie wichtig ist es, das so isoliert zu trainieren und zu üben?
Das frage ich dich ja gerade, weil ich sehe dich ja einfach extrem viel. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Der Quiz hat zwei Gesichter. Der Quiz hat entweder ein...
Jetzt bin ich gespannt.
Ein schmerzverzerrtes, all-out Output-Gesicht oder er hat eine imaginäre Denkerpose, also die Hand am Kinn hat er aber nicht, sondern er hat meistens die Hand in den Hüften und hat fließende Gedanken und wünscht sich, gib mir mehr Pronation, gib mir mehr Pronation.
Bitte, bitte Fußgott.
Also eine sehr nachdenkende Pose, also sehr, sehr konzentrierte. So.
Ist das so oder was?
Ist so, definitiv. Diese zwei Gesichter gibt's. Und dann halt quasi noch das in der Satzpause, das ist dann einfach ein sehr lachendes und ulkiges Gesicht. Was ich sagen wollte zu diesem Ganzen, du willst faktisch auch irgendwie spüren, vielleicht sogar sehen können, dass du nach so einem Drill zum Beispiel mehr Pronation hast.
Ja, in dem Drill erstmal.
Ist schon klar. Ja. Ich meine ja in dem Drill, das meine ich damit. Ich glaube, dass dein, weiß ich jetzt nicht, aber das wäre jetzt einfach mal eine Frage, vielleicht eine Theorie, auch wenn ich dich so sehe, wie du es machst. Kann es sein, dass dein Fokus auf diese eine Struktur deines Körpers dann so groß ist, dass du eben verlierst, also aus den Augen, aus dem Fühlen verlierst, was der Rest deines Körpers dadurch kann?
Vielleicht. Was meinst du, was der Rest meines Körpers kann?
Nee, ich glaube, also so.
Wir sind jetzt zum Beispiel bei dem einfach Pronation Drill.
Pronation Drill.
Ganz klassisch.
Whatsoever, wie du den gerade manipulierst und so weiter. Dein Hyperfokus wirklich eben auf deinen Fuß gelenkt wird und du vielleicht auf einmal außer Acht verlierst so, hey, was kann auf mein Knie auf einmal geschmeidig? Was macht meine Hüfte auf einmal und so weiter?
Ja, also für mein Knien hat der Drill auf jeden Fall gut getan in letzter Zeit. Weil sich da auch, das hat sich auch immer so ab und zu so ein bisschen weird angefühlt, gerade das linke Knie. Das war auch so ein bisschen eher der Grund, warum ich wieder angefangen habe mit dem Drill. Also weil ein Pronationsdrill ist ja auch ein Knieflexionsdrill. Mhm. So. Und man kann es auch mit, also halt mit dem oder dem Fokus machen. Da habe ich schon gemerkt, dass sich das ein bisschen verändert hat. So. Die fühlen sich schon geschmeidiger an. Die fühlen sich auch dann direkt danach geschmeidiger an und so. Und ja, gut, Hüfte auch, aber ich habe halt auch explizit immer, dass er eine Zirkel gemacht, wo ich halt an Hüftsachen auch noch gearbeitet habe und so. Ja. Also ich will auch überhaupt nicht sagen, dass diese ganzen Drills mir nichts gebracht haben. Aber sie haben mir auf jeden Fall nicht viel Pronation gebracht. So. Was ja, keine Ahnung, auch ein erhoffter Outcome ist von diesen Übungen.
Ja, aber lass doch mal, ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber.
Und weißt du, die Frage, die ich mir nur stelle, ist so, ist es wichtig, dass mein Fuß
ja
in dieser
das, genau
Übung
pronieren kann? Genau da will ich ja hin.
Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe, die ich auch gestern so mit dem Jago ein bisschen diskutiert habe ebenso.
Also ich will genau dahin, in diese Richtung, weil lass uns mal Pronation übersetzen in was Globaleres.
In Rotation.
Danke. Ist es nicht so, dass einfach dein System insgesamt mehr Innenrotation durch diesen Drill bekommt und der Zugewinn an Innenrotation sehr, sehr von Vorteil ist für dein System, für gewisse Bewältigungsmechanismen? Du nickst, also er sagt ja.
Ja,
absolut.
Würde ich von ausgehen.
Ganz genau. Und dann die weiterführende Frage, muss dein Fuß das können, explizit? Oder sind nicht mehrere Strukturen dafür verantwortlich, Innenrotation schaffen zu können?
Ja, aber dann ist man eben so bei diesem Ding so, ja, kompensationsfreie Innenrotation durch die gesamte untere Extremität beinhaltet halt Pronation.
Leben ist halt Leben und so.
Genau, so. Also das ist so diese Idealvorstellung. Deswegen ist auch cool, dass wir drüber reden, weil ich glaube, die haben viele Leute. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es mir eigentlich nicht wichtig ist. Und dass ich wahrscheinlich global in der gesamten Kette, im gesamten System trotzdem einen Zugewinn und einen Benefit habe, der äußert sich eben vielleicht nicht im Sprunggelenk und im Fuß, sondern mehr im Knie. Richtig. Und in meiner Hüfte.
Genau.
Und in meinem Becken.
Ja.
Und dann ist es cool, weil die Kraft fließt, wenn ich meinen Sport mache, durch meinen gesamten Körper und nicht nur durch den Fuß.
Und dann sind wir genau an dem Punkt, den wir eigentlich heute ja vielleicht so als Headline-Thema haben. Bulletproofness ist gleich, welche Muster nimmt ein Mensch im Laufe seines Lebens auf und wie, ich sag mal, wenig kompensatorisch sind diese Muster, abweichend von einer, ich sage jetzt mal Norm, mit Absicht Norm. Und Norm würde bedeuten, dass du eben durch alle beteiligten Unterkörperstrukturen, Gelenkkomplexe gleichermaßen in Rotation schiebst, was ja offensichtlich bei dir nicht der Fall ist. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, was auch wieder, also gleichermaßen ist ja Quatsch, weil die Verteilung...
In Relation gleichermaßen, das meine ich damit.
Ja, ja, ja. Habe ich auch so verstanden. Aber das ist dann wieder eben, was machst du für Sachen? Was machst du für einen Sport?
Ja.
Erfordert dein Sport nicht einfach natürlicherweise mehr Fuß- und Ankelstiffness und dementsprechend hast du vielleicht, arbeitest du mehr dynamisch aus Knie und Hüfte?
Ja.
So, zum ja. Beispiel. Und eben, dann ist es so, ja, okay, dann macht dein Fuß seine Sache sehr gut, indem er relativ stiff ist. Mhm. So, weil wie gesagt, ich kann sehr gut dorsal flexieren. Ich kann mein Schienbein nach vorne droppen. Mhm. Das funktioniert trotzdem gut.
Ja.
So, das heißt, irgendwie hat mein System ja eine Ordnung gefunden, die für mich funktioniert. Diese Ordnung sorgt vielleicht dafür, dass gewisse Strukturen ein bisschen mehr Stress erfahren, wie meine Achillessehne. Und ich habe aber auch Tools, eben diese Struktur dann wieder den Input zu geben, dass sie wieder heilt, dass sie nicht mehr wehtut und so weiter. Und das ist ja, also das ist ja so eine konstante Frage so zwischen der Spruch, eine Kompensation ist kein Problem, bis sie zum Problem wird. Ja, okay, aber wann wird sie denn zum Problem? So, darüber reden wir ja irgendwie jetzt die ganze Zeit.
Genau das.
Und das ist natürlich eine sehr interessante philosophische Diskussion.
Beziehungsweise, also wann wird sie zum Problem? Oder wie viel Kapazitäten hast du, um das Problem so und so lang hinauszuzögern?
Genau. Hast du die Kapazität, das abzupuffern?
Mhm.
Und wenn du die für immer hast, ja,
ganz genau,
dann ist sie kein Problem.
Richtig.
Ja. Ich hätte von dir da mehr Gegenwind erwartet, weil du bist ja eigentlich immer eher Team Ursache beheben und nicht Symptom abpuffern.
Nein, also ich bin Team Ursache verstehen wollen, das muss man ja sagen, weil ich halt einfach absolute Ergötzung in diesem Prozess finde. So,
klar.
I worship it biggest time. Wirklich, das ist so, das macht auch total Spaß, oder? Das ist ja einfach wie ein Computerspiel. So herauszufinden und auf Detektivsuche zu gehen, hey, was ist wirklich die Ursache? Dann aber live und alles, was wir gerade besprochen haben, zu verstehen, dass selbst wenn man die Ursache detektiert hätte, es nicht heißt, dass man sie auch verändern kann.
Oder muss. Das ist krass. Das ist deep.
Ja.
Spur zurück, hört sich nochmal an, weil das ist so, das ist halt auch ultimativ wichtig für dich als Therapeuten oder Coach. So.
Absolut.
Wann interveniere ich quasi und wann sage ich, na, das passt. Und das lassen wir, aber stattdessen bauen wir Belastungskapazität da oder da auf.
Mhm.
Und ein richtig guter bist du halt, wenn du beides kannst. Und ein extrem, extrem guter bist du, wenn du beides kannst und zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung triffst, an was du jetzt arbeitest.
Und das würde ich auch nochmal weiter ausholen.
Oder mit welcher Gewichtung.
Ja.
Weil am Ende, also ich will immer an beiden arbeiten. Immer, 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 immer. Mhm. Eben die Frage ist nur, mit was für einem Fokus, mit was für einer Gewichtung.
Dann kommt es natürlich auch mal wieder, also jetzt, wenn wir nicht von uns ausgehen, die wir halt Verständnis und halt absoluten Buy-in haben, mehr oder weniger. Aber wenn du mit Dritten arbeitest, sprich mit Athleten oder mit Patienten, dann musst du halt einfach auch sehen, wie groß ist der Buy-in sehr, sehr individuell von dieser Person. Und auch wie, auf welchem Weg catchst du wen mehr. Und dann ist auch wieder abzuwägen, was ist vom größeren Vorteil für wen. Und so weiter.
Ja, da kommt der Mensch.
Was wir meinen?
Da kommt der Mensch dann noch mit rein in dieses ganze.
Ja.
Dieses ganze,
aber ich glaube, ich meine, wir haben es ja vorhin schon gesagt, Leben kann man da auch als Überschrift drüber schreiben, oder? Also Leben ist gleich halt spezifische persönliche Anforderung, sprich Ankle Stiffness, um halt irgendwie was im Basketball machen zu können und so weiter. So, das ist ja beide sein eine Notwendigkeit und dementsprechend werden halt irgendwann mal Kapazitäten erschöpft sein oder erschöpfter sein, als wenn du nicht Basketball spielen würdest, sondern rudern. So, ja, Extrembeispiel, aber du weißt, was ich damit meine.
Ja. Klar.
Ja. Ja, es macht Spaß.
Ja, ich lieb's.
Ist doch schön, Christopher, oder?
Also alleine, ich meine, der Ausflug, weißt du, in die ganze Achillessehnen-Fuß-Nummer, den ich jetzt auch wieder gemacht habe, so, der hätte mir gereicht, das mit der Schulter hätte jetzt nicht unbedingt auch noch sein müssen. So. Da hatte ich schon sehr, sehr viel Spaß dran.
Mhm.
So, auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch wieder ein total wichtiges Learning, dann wiederum, was ich in der Arbeit mit diesen ganzen Reha-Cases, die ich ja jetzt hauptsächlich habe, auch eben von Athleten hauptsächlich und Athletinnen, was ich da natürlich gewinnbringend einsetzen kann.
Jetzt kommt ja bald kein Reha-Athletinnen-Case dazu, sondern vielleicht das Gegenteil.
Performance-Case, auch mal erfrischend.
Ja. Ja. Ja, cool. Schön, also ich wünsche dir alles Gute.
Danke, gell?
Steck den Kopf nicht in den Sand.
Nein, auf gar keinen Fall.
Weißt du, wie es ist? Die viele Omega-3.
Also ich werde den Kopf jetzt in den Sand Mythos, stecken, ab Montag so für 10 Tage, ja. Aber in a good way.
Ja.
Nur zum Abkühlen.
Genau. Das wird doch gut. Und dann bin ich echt mal gespannt, was dabei rauskommt, wenn du Bilder von deiner Schulter hast. Eigentlich könnten wir ja zu dritt hingehen, da Bene, du und ich.
Ja, ich meine, ich finde es ja insgesamt mal geil, dass da ja mal jemand reinguckt. So. Also will mir das ja auch mal anschauen. Habe ich auch Bock drauf. Mhm. Am liebsten würde ich sagen, scan alles durch, guck alles an.
Klar.
Schau, zeig mir, wie viele Bandscheibenvorfälle ich schon habe, Mann. Ja, ich glaube, so läuft es nicht, oder? Bei so einem Termin.
Nein, so läuft es nicht.
Ja, obwohl, wenn der Radiologe der Homie ist,
das dann vielleicht
kann er vielleicht schon was klar machen.
Ja, und wenn er halt
nicht... Scan mich einmal komplett durch.
Wenn er halt genügend Zeit hat auch.
Alles.
Ja.
Ja, oh shit, ich habe ja letztens den neuen Final Destination gesehen. Gibt es eine ganz, ganz fiese Szene mit so einem MRI-Gerät. Also vielleicht traue ich mich dann auch nicht rein. Muss ich mal gucken. Yikes.
Ja. Also wir haben jetzt noch ein bisschen wenig so über die Entwicklung vom jungen, vor Kraft strotzenden Mann, Christopher, gesprochen, hin zum Erwachsenen. Immer noch vor Kraft strotzenden, aber halt sich ob seiner Endlichkeit bewussten. Können wir das erst in ein paar Jahren besprechen oder lass uns das mal thematisieren, wenn du deine Bilder hast.
Nee, wir können da nochmal drüber sprechen, aber eben wir haben ja genau über dieses Thema schon irgendwie eine Folge gemacht letztens, da habe ich da nicht so viel dazu beigetragen vielleicht.
Deswegen ist es ja aber wichtig, dass wir es von deiner Warte her auch mal hören.
Ja, wir werden das glaube ich automatisch immer mal wieder besuchen, dieses Thema in den nächsten Folgen, in diesem ganzen Prozess. Auch wenn es nur ist, eben in 2,5 Wochen, ja, Schulter geht's natürlich wieder gut.
Ja, es wäre schön.
Kalamari haben mich geheilt.
Die Kalamaris.
Ja.
Ja, weil die Kalamari, ja genau. Man braucht ja immer so Ausgleich, oder? So, das, die vielen Omega-3s aus dem Mythos und die vielen Omega-6 aus dem hardcore frittierten Kalamaris, oder? Haben sich die Waage gehalten. Irgendwas ist out of bounds gerade bei dir.
It's all about balance,
ja,
baby.
It's all about balance. Genau. Ja, gut. Also, schön war's. Viel Spaß in Griechenland.
Danke, gell. Okay, bye.